Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir setzen unsere Betrachtung des zweiten Buchs der Chronik fort. Es geht in diesem Teil des Alten Testaments um Ereignisse der Geschichte Israels nach Salomo. Es könnte dramatischer nicht sein. Zwischen dem Nordreich Israel und dem Südreich Juda gibt es seit Salomos Tod eine Grenze. Das zieht das gesamte Volk in Mitleidenschaft. Unter König Hiskia kommt es zu einem geistlichen Neubeginn und man lädt kurzzeitig auch die Bewohner des Nordreichs nach Jerusalem ein. Doch unter Hiskias Nachfolger Manasse wird alles schlimmer als je zuvor. Das wird konkret im zweiten Buch der Chronik im 33. Kapitel. Nach dem Tode von König Hiskia trauerte das Volk des Südreichs. So berichten die Verse 32 und 33 aus Kapitel 32. Und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem gaben ihm Ehre bei seinem Tod. Und sein Sohn Manasse wurde König an seiner Statt. Nun möchte ich mich kurz über das Thema Erweckung äußern. Ich möchte Ihnen vor allem mitteilen, Gott ist bei diesem Thema der geistlichen Erneuerung ganz souverän. Im Johannesevangelium sagt Jesus, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Johannes 3, Vers 8. Und für uns muss das dann auch die Bedeutung haben, nur Gott kann eine Erweckung schenken. Bei dieser Arbeit des Heiligen Geistes ist Gott souverän. Es ist eben nicht möglich, Gott mit einem Knopfdruck herbeizurufen, damit er irgendwelche Wünsche erfüllt. Ich habe manchmal gehört, wie einige Menschen im Gebet dem Herrn befehlen, bestimmte Dinge zu tun. Wir könnten aber Gott gar keine Befehle geben. Vielleicht erinnern Sie sich an das Erlebnis, das Elia hatte auf dem Berge Karmel. Die Propheten des Baal hatten sich schon heiser gerufen und wie Fanatiker geschrien, konnten aber kein Feuer für ihre Opfer vom Himmel zustande bringen. Dann baute Elia seine Steine ordentlich auf, legte das Holz und das Opfertier darauf und schüttete Wasser darüber. Anschließend betete er zu Gott. Er sagte in etwa, »Alles, was wir tun können, ist, diese Steine zusammenzutragen und sie zu ordnen. Wir können das Holz und das Opfer auf die Steine legen, aber du musst uns das Feuer schicken.« Elia wusste, dass das Feuer von Gott kommen musste. Und damals hat Gott tatsächlich geantwortet. Während ich das hier schreibe, erleben wir eine geistliche Bewegung in unserem Land, den Vereinigten Staaten. Zunächst dachte ich, sie betrifft nur junge Leute, aber dann bemerkte ich, dass sie auch junge Ehepaare umfasst. Diese jungen Ehepaare erleben aber, wie sich ihre Kinder von ihnen abwenden. Sie erkennen, dass sie auf einige der auftretenden Probleme Antworten haben müssen. Ein junger Vater sagte zu mir, ich dachte, ich könnte meine Probleme immer selber lösen, aber ich brauche Gott. Heute gibt es offenbar eine solche Rückkehr der Menschen zum Wort Gottes und ich freue mich darüber. Um ehrlich zu sein, ich habe diese Entwicklung noch nie in der verfassten Kirche sehen können. Diese Erneuerungsbewegung liegt wohl hauptsächlich außerhalb der Kirche. Ich habe etwas davon erlebt in Versammlungen, die wir im ganzen Land veranstaltet haben. Junge Menschen und auch Ältere kommen zu solchen Konferenzen. Es scheint, als wäre ein echtes Interesse am Wort Gottes da. Es gibt dann auch einige Pastoren und religiöse Leiter, die einen Gewinn davon haben wollen, und die füttern diese jungen Menschen, so scheint es, mit einem Haufen Müll. Was auch immer sie ihnen geben, es ist alles andere als Bibelstudium. Sie geben ihnen quasi alles außer dem Wort Gottes. Dabei ist zu beachten, wie einmal unser Herr Jesus Christus seinen Zuhörern die Frage stellte, wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn ums Brot bittet, dafür einen Stein biete? Lukas 11, Vers 11. Geben Sie jemandem auf keinen Fall Steine, geben Sie ihm das Wort Gottes. Wenn ich diese jungen Leute bei meinem Bibelunterricht erlebe, wie sie zuhören, dann sage ich ihnen, ich bin altmodisch, ich lehre die Bibel so, wie sie ist. Warum um alles in der Welt hört ihr mir zu? Einer von denen gab mir die Antwort, wir hören dir zu, weil du sie lehrst, wie sie ist. Nur so kann ich eben das Wort Gottes lehren. So habe ich es bereits seit Jahren gelehrt, und dann hat zuerst scheinbar niemand mir zugehört. Nun fangen sie also endlich an zu hören. Ich stelle mir die Frage, stehen wir kurz vor einer geistlichen Erweckung? Ich bete dafür, dass Gott sie senden wird. Ich bin sehr offen zu ihnen, aber eins ist jetzt schon klar. Wenn sie kommt, dann wird er es sein, der sie schickt. Ich hole sozusagen schon mal meine Regenjacke heraus, im Fall, dass da der Segen herunterregnet. Ich persönlich habe noch nie eine Erweckung miterlebt. Ich würde gerne dabei sein. Sie nicht auch? Ich möchte Sie ein bisschen herausfordern, dass Sie einmal Ihr persönliches Leben überprüfen. Wenn Sie wirklich möchten, dass Gott in Ihr Leben einzieht, dann stellen Sie sich diese 5 Fragen. Erstens, bin ich ehrlich? Zweitens, bin ich wahrheitsliebend? Drittens, bin ich treu, kann man sich auf mich verlassen? Viertens, bin ich tugendhaft? Das heißt, halte ich mich wirklich an das Reine in diesen schmutzigen Tagen der schlimmen Bilder und anrüchigen Sprache? Fünftens, bin ich hingebungsvoll? Bin ich ein wirkliches Kind Gottes? Der Erweckungsprediger Dwight L. Moody hat zu seiner Zeit einen Mann sagen hören, die Welt müsse erst noch sehen, was Gott mit einem Menschen tue, der ihm vollkommen hingegeben ist. Moodys Antwort darauf war, mit der Gnade Gottes werde ich dieser Mensch sein. Ich denke, dass Moody dieser Mensch tatsächlich war. Mag er auch auf seinem Sterbebett gesagt haben, die Welt muss erst noch sehen, was Gott mit einem Menschen tut, der ihm vollkommen hingegeben ist. Lassen Sie uns vorbereitet sein, so dass Gott durch uns handeln kann, um einer durstigen Welt das Wasser des Lebens zu geben. Zurück zur Welt des Alten Testaments. Das 33. Kapitel im 2. Buch der Chronik widmet sich dem Thema »Die schlimme Regierungszeit von Manasse«. Wie wir in Kapitel 32 erfahren haben, war Hiskia todkrank und hatte sich mit Jesaja im Gebet zu Gott vereint. Er hatte ein Geschwür, das unter Umständen ein Krebsgeschwür gewesen sein könnte. Gott hat ihn dann geheilt und sein Leben um 15 Jahre verlängert. Diese Gebetserhörung war Gottes gnädige Gabe an Hiskia. Betrachtet man aber den geschichtlichen Hintergrund dieses Geschehens, dann fragt man sich, ob es wirklich das Beste war, was geschehen konnte. Als erstes hat Hiskia während dieser 15 Jahre etwas Törichtes getan, nachdem er sein Leben zurückerhalten hatte. Er zeigte den ganzen Reichtum seines Königreiches seinen Besuchern, den Botschaftern aus Babylon. Dies führte viele Jahre später dazu, dass für Nebukadnezar die Türen offen standen, als er die Stadt eroberte. Er wusste ja genau, wo sich das Gold befand, und nahm es sich mit Gewalt. Jerusalem muss damals so etwas Ähnliches wie das Fort Knox von Israel gewesen sein, das Goldlager des Staates. Heute würde wohl niemand versuchen, das streng bewachte Fort Knox zu erobern. Mir wurde gesagt, dass die Sicherheitsmaßnahmen dort unglaublich streng sind, aber trotzdem fließt auch dort Gold ab und zu heraus. Die Länder der heutigen Welt können dieses Gold vielleicht nicht durch einen Angriff herausholen, aber sie holen es sich auf andere Art und Weise. Nun, das Gold in Israel hat Babylon dazu verlockt, wieder zurückzukommen, um es sich zu holen. Hiskia war sehr leichtsinnig, ihnen das Gold zu zeigen. Zweitens werden Sie hier gleich bemerken, dass Manasse erst 12 Jahre alt war, als er die Herrschaft übernahm. Dies bedeutet, dass dieser Königsjunge während der 15 Jahre geboren wurde, mit denen Gott das Leben des Hiskia verlängert hatte. Manasse erwies sich als der gemeinste von allen Königen Judas. Während seiner Herrschaft herrschte eine derartige Gottlosigkeit, dass Gott eingreifen musste. In Vers 1 und 2 erfahren wir, Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn missfiel, nach den greulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. 2. Chronik 33, Vers 1 und 2. Es klingt etwas komisch, nicht wahr? Hiskia gilt als der beste König und hat eine Erweckung in das Land gebracht. Sein Sohn besteigt dann den Thron und ist der schlimmste König. Wie ist das zu erklären? Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ich kann es mir nicht erklären. Denn es gibt viele Dinge um mich herum, die ich nicht erklären kann. Ab und zu höre ich von einer netten christlichen Familie, von sehr netten christlichen Eltern, doch der eine Sohn oder die eine Tochter rebelliert gegen alles. Wenn man jene jungen Ausreißer im ganzen Lande sich ansieht, kann man vermuten, dass sie wahrscheinlich zu Hause vernachlässigt worden sind. Sie haben ihre glaubenslosen, materialistisch ausgerichteten Eltern erlebt, die ständig streiten, oder sie sind aus zerrütteten Familien gekommen, in denen sich jeder nur um sich selber dreht. Ich kann es gut verstehen, warum sie rebelliert haben und einfach von zu Hause weggegangen sind. Warum aber verlässt ein Sohn oder eine Tochter sein wunderschönes christliches Zuhause und schließt sich dieser aufbegehrenden Menge an? Ich kann es wirklich nicht erklären. Ich kann zwei mögliche Erklärungen dafür geben, beides sind jedoch schwache Erklärungen. Als erstes lassen sich junge Menschen immer von anderen jungen Menschen in ihrem Umfeld beeinflussen. Alle jungen Leute haben eine Zeit erlebt, in der sie das Gefühl haben, ihre Eltern sind verrückt. Ich kann mich an diese Zeit erinnern, in der ich bereits auf dem College war und mich beinahe schämte, nach Hause zu kommen, um mich dort mit meiner Familie auseinanderzusetzen. Das ist eine Entwicklungsphase, durch die alle Jugendlichen gehen. Andere junge Leute haben mir von sich das Gleiche erzählt. Ein junger Pastor berichtete mir, wie sehr er sich über seinen Vater geschämt hat, als er aufs College ging. Nachdem er jedoch in der großen, bösen Welt gewesen war und einige Probleme durchgemacht hatte, begab er sich wieder auf Besuch nach Hause. Er erkannte dann, auch wenn ihm sein Vater irgendwie einfältig vorgekommen war, so hatte er es doch geschafft, ein gutes Einkommen zu verdienen und seiner Familie ein wunderschönes Zuhause zu geben. Er sagte, das, was ihn aber am meisten erstaunte, war, dass sein Vater so viel in der Zeit gelernt hatte, in der sein Sohn nicht zu Hause gewesen war. Ich denke, alle jungen Leute gehen durch solch eine Phase, und ich verstehe auch, dass sie von all den anderen Jugendlichen beeinflusst werden, die ihre Familie aus Rebellion verlassen haben. Das ist die eine Erklärung. Es ist mir aber auch aufgefallen, dass junge Leute gegen ihre christlichen Familien rebellieren, besonders wenn sie selbst Christen geworden sind, und kehren dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder heim. Manasse, der König, den wir hier betrachten, halte ich für ein gutes Beispiel dafür. Die Herrschaft von Manasse war eine unbeschreiblich böse und schreckliche. Ich bin mir sicher, dass zu der Zeit die Herrlichkeit des Herrn den Tempel verließ. Der Prophet Hesekiel hatte eine Vision, dass sich die Herrlichkeit des Herrn wegen der Sünden der Menschen und wegen ihrer Rebellion in den Himmel erhob und sich aus dem Heiligtum im Tempel entfernte. Sie wartete quasi außerhalb der Mauern von Jerusalem. Die Menschen sind nicht zu Gott umgekehrt. Da zog sich die Herrlichkeit des Herrn auf den Ölberg zurück und wartete dort. Immer noch gab es keine Hinkehr zu Gott. Schließlich verzog sie sich in den Himmel zurück. Ichabod heißt, die Herrlichkeit hat sich entfernt, und dieses Wort wurde dann über der Schwelle des Tempels aufgeschrieben. Das Haus Gottes, es war völlig trostlos hinterlassen worden. Ich weiß, dass ein Großteil der Bibelausleger meint, die Herrlichkeit des Herrn hätte den Tempel während der anschließenden babylonischen Gefangenschaft verlassen. Ich glaube aber nicht, dass das richtig ist. Wenn die Herrlichkeit des Herrn den Tempel nicht während der Herrschaft von Manasse verlassen haben soll, dann kann ich mir auch keinen anderen Zeitpunkt in der Geschichte Israels vorstellen, in der die Präsenz Gottes den Tempel verließ. Ich bin mir sicher, dass es gerade zu dieser Zeit gewesen ist. Beachten Sie, wie lange dieser Mann regiert hat. Er regierte 55 Jahre lang in Jerusalem. Dieser Mann war länger an der Macht als viele der anderen Herrscher, länger als David, länger als Salomo, länger als sein Vater. Warum? Weil Gott gnädig ist. Gott ist schon schwer geprüft gewesen. Er möchte aber nicht, dass irgendjemand umkommt. Schließlich hat Gott genügend Zeit. Er hat ja die Ewigkeit sowohl hinter sich als auch vor sich. Er hat es nicht eilig, das kann ich Ihnen sagen. Ich glaube nicht, dass man Gott drängeln, antreiben oder nur in Bewegung bringen kann. Ich habe von Leuten gehört, die zu anderen sagen, dass sie beten sollten. Sie drücken das so aus, wenn du zu Gott gehst, dann wird er etwas in Bewegung bringen. Meiner Meinung nach mag er das ab und zu auch tun, aber es kann auch sein, dass er nichts tut. Er nimmt sich die Zeit, die er braucht. Denn Gott hat es nicht eilig. Er gibt Manasse zumindest hier genügend Möglichkeiten, um sich zu ihm zu wenden. In den Chronikbüchern erfahren wir die Dinge aus Gottes Sicht. In 2. Könige 21 wird uns im Kontrast dazu berichtet von vielen bösen Dingen während der Regierungszeit von Manasse. Hier in der Chronik wiederholt Gott nur, dass er tat, was dem Herrn missfiel, nach den greulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte. Was im zweiten Buch der Chronik Näheres dazu erfahren ist, steht in Vers 3. Er baute die Opferhöhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, und errichtete den Baalen Altäre und machte Bilder der Aschera und betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. 2. Chronik 33, Vers 3. Manasse beschäftigte sich sehr intensiv mit dem Götzendienst. Er war so schlimm wie Ahab und Isebel, und wie sie betete er den Baal an. In Vers 4 und 5 heißt es dann aber auch, er baute auch Altäre im Hause des Herrn, von dem doch der Herr gesagt hatte, zu Jerusalem soll mein Name sein ewiglich, und baute Altäre dem ganzen Heer des Himmels in beiden Vorhöfen am Hause des Herrn. 2. Chronik 33, Vers 4 und 5. Sogar im Tempel Jerusalems führte er die Anbetung des Himmelsheeres ein, was beispielsweise die Anbetung Jupiters, Merkurs, Venus beinhaltet, sowie die Anbetung der Sterne. Mit anderen Worten, er führte dort das Horoskop ein. Jeden Tag konnte man sich im Tempel sein Horoskop vorlesen lassen. Es tut mir richtig leid, festzustellen, dass einige Kirchen dies ebenfalls zu fördern scheinen. Dahinter steckt wohl ein großes Geschäft. Überall an jedem Kiosk oder im Schreibwarengeschäft kann man das Horoskop kaufen. Einige Leute sagen, es sei nur ein harmloser Spaß. Aber für viele Menschen ist es mehr als das. Sie verlassen sich stärker auf ihr Horoskop als auf Gott. Vor einiger Zeit habe ich ein Interview im Fernsehen gesehen, in der eine außergewöhnliche Entertainerin erzählte, sie würde ihr Horoskop lesen und sie sei eine Jungfrau. Ich wusste, sie war bereits 5 oder 6 Mal verheiratet und hatte eine Anzahl von Affären hinter sich. Da müsste man doch sagen, dass sie rein rechnerisch keine Jungfrau mehr sein konnte. Sie behauptete, wenn ein bestimmter Stern einen anderen Stern kreuzen würde, dann wäre das eine ganz besondere Zeit für sie. Es ist erstaunlich, dass in unserer heutigen Zeit intelligente Menschen so viel Beachtung und Vertrauen den Sternen zukommen lassen. Manasse interessierte sich besonders für Horoskope, denn er baute Altäre dem ganzen Heer des Himmels in beiden Vorhöfen am Hause des Herrn. Das war noch nicht alles. Es wird noch unangenehmer in Vers 6. Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal Ben-Hinnom und achtete auf Zeichen und Vogelgeschrei und trieb Zauberei und bestellte Geisterbeschwörer und Zeichendeuter und tat viel, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. 2. Chronik 33, Vers 6. Manasse hat sich ganz dem Götzendienst verschrieben. Uns wird nicht gesagt, wie weit er ging, als er seine Söhne durchs Feuer gehen ließ. Es war möglich, dass sie nur durch das Feuer gehen mussten und dabei leicht verbrannt wurden. Es ist aber auch möglich, dass er ein Baby in die Arme eines glühenden Götzen legte. Man kann sich etwas Schlimmeres gar nicht vorstellen. Dies war die Art Götzendienst, die Manasse mit all seiner Fülle ausgeübt zu haben scheint. Außerdem probierte Manasse Zauberei und Hexerei aus und beschäftigte sich mit Geistern, also mit Dämonen, die sich im Körper eines Zauberers befinden. In unserer Zeit, in der sich wieder mehr Menschen zurück zu Gott wenden, gibt es leider auch eine Rückkehr zur Satansanbetung. Ich lese weiter bei Vers 7. Er stellte auch das Bild des Götzen, das er machen ließ, ins Haus Gottes, von dem Gott zu David gesagt hatte und zu seinem Sohn Salomo: In diesem Hause zu Jerusalem, das ich erwählt habe vor allen Stämmen Israels, will ich meinen Namen wohnen lassen ewiglich und will nicht mehr den Fuß Israels weichen lassen von dem Lande, das ich ihren Vätern bestimmt habe, sofern sie halten und alles tun, was ich ihnen durch Mose geboten habe, nach dem ganzen Gesetz, den Geboten und Rechten. 2. Chronik 33, Vers 7 und 8. Gott hatte versprochen, wenn diese Menschen dort im Heiligen Land ihn anbeten würden, dann würde er treu sein und sie segnen. Passen Sie auf, was Manasse seinem Land Juda antut, was in den Versen 9 und 10 so beschrieben wird. Aber Manasse verführte Juda und die Einwohner von Jerusalem, dass sie es ärger trieben als die Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertilgt hatte. Und wenn der Herr zu Manasse und seinem Volk reden ließ, merkten sie nicht darauf. Sie können sich sicher sein, wenn ein Mensch oder ein Land so weit kommt, wird Gott eingreifen. So auch hier, wie Vers 11 zeigen wird. Darum ließ der Herr über sie kommen, die Obersten des Heeres des Königs von Assur. Die nahmen Manasse gefangen mit Fesseln und legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. 2. Chronik 33, Vers 11. Tatsächlich wurde er entthront und in Babylonien in Gefangenschaft genommen. In Vers 12 und 13 geht es dann so weiter. Und als er in Angst war, flehte er zu dem Herrn, seinem Gott, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und als er bat, ließ sich der Herr erbitten, und er hörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. 2. Chronik 33, Vers 12 und 13. Dieser Mann hatte ein erstaunliches Erlebnis. Wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte ihn sicherlich aufgegeben, aber Gott hat ihn nicht aufgegeben. Gott schickte ihm Ärger, großen Ärger. Er wurde in Babylonien in Gefangenschaft gehalten. Dies sollte eine Warnung für das Land sein, dass Gott sie nun wegen ihrer andauernden Sünde in Gefangenschaft schickt. Als sich Manasse in der tiefsten Not befand, kehrte er aufrichtig zu Gott zurück. Gott vergab ihm und richtete ihn wieder auf. Wie viele solcher Männer war er ein Schwächling. In den Versen 14 bis 16 erfahren wir noch mehr über seine Aktivitäten. Danach baute er die äußere Mauer an der Stadt Davids westwärts zum Gihon hin, im Tal und wo man zum Fischtor hineingeht, und führte sie um den Ophel und machte sie sehr hoch. Und er legte Hauptleute in alle festen Städte Judas. Er entfernte die fremden Götter und den Götzen aus dem Hause des Herrn und alle Altäre, die er gebaut hatte, auf dem Berge des Hauses des Herrn und in Jerusalem, und warf sie hinaus vor die Stadt. Und er stellte den Altar des Herrn wieder her und opferte darauf Dankopfer und Lobopfer und befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. 2. Chronik 33, Vers 14 bis 16. Als er nach Jerusalem zurückkehrte, entfernte er die fremden Götzen und Idole aus dem Haus des Herrn und reparierte den Altar des Herrn, um dort Opfer darzubringen. Es heißt in Vers 17 diesbezüglich auch noch: Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, jedoch dem Herrn, ihrem Gott. Mit anderen Worten, die Menschen kehrten nicht wirklich zu Gott zurück, sondern beteten die Götzen in den Höhen an. Offensichtlich regierte Manasse während dieser ganzen Zeit. Als er in Babylonien in Gefangenschaft war, hat dann Gott sein Gebet erhört. Dies zeigt, wie gnädig Gott ist. Hier war ein Sohn aus einer gottesfürchtigen Familie, der sich zutiefst in der Sünde verstrickte und dann zu Gott zurückkehrte. Dies sollte auch heute eine Ermutigung für Eltern sein. Vielleicht haben Sie einen Sohn oder eine Tochter, die sich in sündige Dinge verstrickt haben, und Sie möchten, dass sich Ihr Kind wieder Gott zuwendet. Ich hätte Manasse aufgegeben. Gott tat dies aber nicht. Gott erhörte sein Gebet. Weiter mit den Versen 18 bis 20. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist und sein Gebet zu seinem Gott und die Reden der Seher, die zu ihm redeten im Namen des Herrn, des Gottes Israels, siehe, das alles steht in den Geschichten der Könige von Israel. Und sein Gebet und wie der Herr ihn erhörte und alle seine Sünde und Missetat und die Stätten, wo er die Opferhöhen baute und die Bilder der Aschera und Götzenbilder aufstellte, ehe er sich demütigte, siehe, das steht geschrieben in den Geschichten der Seher. Und Manasse legte sich zu seinen Vätern, und sie begruben ihn in seinem Hause. Und sein Sohn Amon wurde König an seiner Stadt. 2. Chronik 33, Vers 18 bis 20. Als nächsten Punkt behandelt das zweite Buch der Chronik noch die Herrschaft Amons. In Vers 21 erfahren wir darüber: 22 Jahre alt war Amon, als er König wurde, und er regierte 2 Jahre zu Jerusalem. Die bösen Dinge, die Manasse getan hatte, übten einen Einfluss auf diesen jungen Mann, seinen Sohn, aus. Ich kann gut verstehen, warum dieser Sohn sich, wie sein Vater auch, im Bösen verstrickt hat. Reiche Freunde von mir haben das Leben in allen Zügen genossen, bis sie sich im mittleren Alter befanden. Sie wurden gläubig, nachdem ihre Kinder fast erwachsen waren. Nachdem sie gläubig geworden waren, bekamen sie noch weitere Kinder, die wirklich gläubig sind. Die älteren Kinder haben sich jedoch für ein Leben in Sünde entschieden. Über Amon urteilen die Verse 22 und 23 hinsichtlich seiner Lebensführung. Und tat, was dem Herrn missfiel, wie sein Vater Manasse getan hatte. Und Amon opferte allen Götzen, die sein Vater Manasse gemacht hatte, und diente ihnen. Aber er demütigte sich nicht vor dem Herrn, wie sich sein Vater Manasse gedemütigt hatte, sondern häufte noch mehr Schuld auf. 2. Chronik 33, Vers 22 bis 23. Amon handelte wie sein Vater Manasse, als dieser noch jung gewesen war. Die beiden Schlussverse haben dann folgenden Wortlaut: Und seine Großen machten eine Verschwörung gegen ihn und töteten ihn in seinem Hause. Da erschlug das Volk des Landes alle, die die Verschwörung gegen den König Amon gemacht hatten. Und das Volk des Landes machte seinen Sohn Josia zum König an seiner Stadt. 2. Chronik 33, Vers 24 bis 25. Nach Hiskia, dem König, der das Land Juda geistlich und moralisch emporgebracht hat, gerät bei seinen Nachfolgern Manasse und Amon die Glaubensbasis eines David und Salomo in Vergessenheit. Wie es dann weitergegangen ist, das wird uns in den noch verbleibenden letzten Kapiteln beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel stehen dann die drei letzten Kapitel aus dem zweiten Buch der Chronik im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.